Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und erzähle hier in meinem Podcast über mein Leben als Kind von Zeugen Jehovas. Und ab und zu hole ich mir auch Menschen vors Mikrofon, die Ähnliches wie ich erlebt haben. Und dieser Folge spreche ich mit Nadja, einer jungen Frau aus der Schweiz. Ich freue mich so sehr, dass sich Nadja dazu bereit erklärt hat, mit mir in dieses Interview zu gehen. Ein feines, ganz offenes, ehrliches Interview. Und ja, wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview, beim Zuhören. Teilt doch gerne meinen Podcast oder wenn ihr ihn abonniert, das wollte ich schon lange sagen, dann kriegt ihr auch immer gleich Bescheid, wann eine neue Folge online gegangen ist. Nee, aber wie gesagt nochmal, teilt gerne diesen Podcast, dass ganz viele Leute, ganz viele Menschen dieses Thema zu hören bekommen, weil es ein Thema ist, was viel öfter vorkommt in unserer Gesellschaft, als wir es eigentlich uns denken können. Und ja, jetzt geht's auch schon los mit dem Interview mit Nadja. Hallo Nadja.
Hallo Dina.
Herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass unser Interview, was wir schon ein bisschen länger angesetzt hatten, jetzt stattfindet.
Freut mich
sehr,
auch.
Sehr, sehr schön. Du bist aus der Gemeinde oder aus der Organisation, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, der Freikirche, bitte korrigiere mich, aber ausgestiegen vor einigen Jahren.
Ja.
Und ja, also erstmal genau, herzlich willkommen. Erzähl doch gerne kurz, wer du bist, stell dich kurz vor und dann schauen wir weiter.
Sehr gerne. Also mein Name ist Nadja, ich wohne in der Schweiz, bin knappe 40 Jahre alt und wuchs hauptsächlich in der Krishona-Gemeinde in der Schweiz auf. Meine Eltern sind aber, als ich ganz klein war, noch getingelt von Freikirche zu Pfingstgemeinden. Da habe ich verschiedene Einflüsse noch mitbekommen. Genau.
Bevor wir hier so richtig loslegen, Nadja, eine Sache noch, die mir einfach am Herzen liegt oder die wir einfach sagen müssen und auch wollen, dass also von meiner Seite alles, was ich erzähle von meiner Kindheit oder ist meine Kindheit gewesen, so habe ich das erlebt. Das gilt nicht im Allgemeinen, ist meine Meinung und ich denke bei dir.
Ja, ist auch so. Es ist alles, was ich selbst erlebt habe, aber ich sage nicht, dass alle das so erlebt haben. Und ich möchte auch betonen, dass die Krishona keine Sekte ist. Dass es da auch Menschen gibt, die da freiwillig und sehr glücklich darin sind. Das ist mir wichtig.
Ja. Gut, dann haben wir das auch abgehakt.
Genau.
Wo wir gerade bei der Gruppe sind. Vielleicht erzählst du kurz ein paar Merkmale oder so den Rahmen dieser Gemeinde, weil es gibt so einige Hörer und ich mich auch dazu zähle, die davon wenig gehört haben. Bis jetzt, Freikirche ist immer so ein Begriff, aber vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen. Mhm.
Also ich bin extra googeln gegangen, damit ich da ja nichts Falsches erzähle. Also die Krishona hat ungefähr 13.000 Mitglieder in 90 verschiedenen Schweizer Gemeinden. Und ist eine Freikirche und die existiert seit ungefähr 180 Jahren. Die Glaubensbasis ist der Glaube an Jesus, Gott und den Heiligen Geist, also das, wie heißt das, diese Dreieinigkeit, weiß ich, ob dir das was sagt.
Ja, genau. Ja, das gab es bei uns auch, genau.
Ja. Und die Bibel ist das heilige Wort quasi, das Wort Gottes und es wird auch exakt danach gelebt und ist für die Menschen verbindlich quasi, was da drin steht.
Also zu meiner Geschichte noch, der Begriff ist mir auf jeden Fall Dreieinigkeit geläufig und ja, also die Zeugen Jehovas, die glauben ja nicht an eine Dreieinigkeit, bei denen ist ja Gott, Vater, Sohn, Jesus und der Heilige Geist drei verschiedene oder also drei separate Abteilungen, nur ganz kurz, weil ich gesagt habe, ja, kenne ich es von uns auch. Nee, also nochmal, um das einfach zur Erklärung nochmal. Gut, du bist hineingeboren.
Genau.
Dort?
Ne? Also dort nicht, aber allgemein in so religiösen Gemeinschaften. Ich weiß nicht genau, wo wir überall waren vorher. Also ich weiß nur von meiner Mutter, das waren verschiedene Pfingstgemeinden, das war mal eine Kirche irgendwo in Deutschland, eine Freikirche, aber das war alles nur so kurz, so mal 2-3 Monate oder so.
Und dann bist du mit wie vielen Jahren ausgestiegen. Ich kann ja auch sagen, ne, dass es ein Ausstieg war.
Mit 16 dann, ja.
Warum?
Weil sich meine Eltern getrennt haben. Also meine Mutter ist mit mir zusammen da raus, quasi.
Das heißt, es war gar nicht jetzt unbedingt so deine Entscheidung?
Doch. Ich wollte da schon länger raus und ich war eigentlich sehr, sehr froh, als meine Mutter dann den Schritt gewagt hat, weil ich selber hätte das nie von mir so preisgegeben. Das hätte ich mich nie getraut.
Hast du in deinem kindlichen in deiner Kindheit Dinge erlebt, die dir dann ja missfallen sind oder warum du dann auch selber von dir aus irgendwann wahrscheinlich gesagt hättest, das möchte ich nicht mehr, das ist nicht meins?
Ja, ich habe nie so an das geglaubt, was ich da mitbekommen habe. Also ich war nie so richtig gläubig. Und ich habe mir selber immer die Schuld daran gegeben, dass ich zu wenig glaube oder nicht richtig glaube, dass Gott mich nicht zu sich nehmen kann, ich das nicht spüren kann, weil ich irgendwie falsch bin. Und von dem her hatte ich immer das Gefühl, das stimmt was nicht.
Also waren die Rahmenbedingungen für dich als Kind also so überfordernd oder auch, also für mich als Kind war es ja sehr traumatisch auch, würde ich das schon bezeichnen, was dort vorgefallen ist. Ja. Also dass einfach die Zuhörer auch so eine kleine Vorstellung bekommen von dem, wie du dich, in was für einem Rahmen du dich als Kind bewegen musstest, bewegen solltest, was natürlich dann auch das Resultat nach sich zieht, dass man dem den Rücken dreht, weil man sagt, das ist ja überhaupt nicht meins oder das ist einfach ganz furchtbar auch gewesen und ich habe gelitten darunter.
Ja, ich habe sehr gelitten. Also ich sage immer, ich hatte keine Kindheit. Also ich wurde nach dem Alten Testament erzogen, da war sehr viel Teufel und Hölle. Wenn ich mal nicht gespurt habe, dann hieß es gleich, ja, du kommst in die Hölle und du weißt genau, dass wir Eltern kommen in den Himmel, dann sind wir getrennt und du bist alleine mit dem Teufel. Und ja, es war immer so eine Angstmacherei. Also die ganze Erziehung basierte eigentlich darauf. Ich habe keine Schläge bekommen, aber ich muss ehrlich sagen, diese psychische, ja, kann man schon Gewalt sagen, ist genauso schlimm, muss ich zugeben, ja. Und diese Angst halt immer, da hat es auch immer geheißen, ja, pass auf, was du träumst, was du denkst, das weiß Gott alles. Also du bist immer so in Beobachtung, also du fühlst dich immer so beobachtet und kontrolliert.
Ja, das kenne ich ja auch, dass der Gott einfach immer überall da ist. Und das.
Ja, du hast gar keine Chance, irgendwas zu machen, er sieht alles.
Also das war so die eine Seite. Gab es bei dir auch, wie es bei mir gab, dass ich glaube, bei euch war es dann auch in Kirchen, ich weiß gar nicht, wie ihr das so bezeichnet habt, bei uns hieß es ja Versammlung, dass wir dreimal die Woche dahin gehen mussten. Ui, das ist schon viel, glaube ich, ja. Aber dir anscheinend nicht so.
Also ich hatte, am Samstag war die Jungschar, da ging ich hin. Das war so draußen im Wald und dann hat man Spiele gemacht. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht große Erinnerungen daran, aber ich glaube, das war nicht schlecht. Da hat man ja schon ein bisschen mit der Bibel und so, man hat viel draußen gespielt und sich da ein bisschen vergnügt, quasi unter irgendwie Gleichgesinnten, sagt man. Am Sonntag war dann der Kinderunterricht, muss ich gerade nachschauen, der heißt bei der Kishona Follow Me, das ist so ein Teenager-Treff, wo die Bibel durchgenommen wird und die Verhaltensweisen im Alltag, was man darf und was nicht. Das war für mich auch dramatisch. Da wurden dann Exempel statuiert, wenn du nicht gespurt hast. Also ich habe einmal zum Beispiel Musik gehört von Queen. Und das ist ja bekannt, dass der Sänger schwul ist und das ist Rockmusik. Und das war ja sowieso des Teufels. Und mein Vater hat diese CD gefunden und hat die dem Jugendleiter gegeben. Und ich musste dann in den Stuhlkreis. Das war so eine berühmte Bestrafungsmethode.
Kannst du die kurz erklären?
Also du sitzt in einem Kreis und alle Kinder, die stehen um dich rum, das ist schon so ein Machtverhältnis, was gar nicht aufgeht. Und das waren ungefähr 3 Erwachsene dabei, weiß jetzt nicht mehr wer. Und du wirst mit deinen Verfehlungen konfrontiert. Also die Musik wird abgespielt, die Texte werden übersetzt. Ob das gestummen hat, weiß ich nicht mehr. Und wie teuflisch das wäre und dass durch mich der Teufel in die Gemeinde kommt und dass ich schuld wäre, wenn alle in die Hölle kommen wegen mir. Und das ging immer so lange, ja, bis ich geweint habe. Also es wurde so lange Druck aufgebaut, ja, bis das Kind oder wer auch immer das war, geweint hat.
War das das Erlösen dieser Prozedur oder ist das nur in deinem Fall so gewesen?
Ich habe mir irgendwann angewöhnt, nicht mehr zu weinen. Ich habe mir mit 12 das Weinen abtrainiert und habe mich dann angefangen, selber zu verletzen. Weil ich mir gesagt habe, das mache ich nicht mehr. Also diese Demütigung mit dem Weinen gebe ich denen nicht mehr.
Ja, noch mal kurz. Ich meinte, dieser Stuhl, wie hieß das, Stuhlkreis?
Stuhlkreis.
Genau, du hast gerade gesagt, als du geweint hast, also ich habe das so verstanden.
Ach so, dann haben sie aufgehört. Das war so, das irgendwie das Brechen, okay, glaube ich, ja, was sie wollten, ja.
Natürlich ist genau. Das Resultat dann, dass Kinder, also bei mir war es ja so, ich habe dann, als ich, das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der Organisation der Zeugen Jehovas zu tun, als ich Schläge bekommen habe, und ich habe ja wirklich viel Schläge bekommen, ich denke, ein Teil war natürlich so, der Organisation zu verschreiben, habe ich irgendwann angefangen zu lachen. Also weil Kinder sich dann schützen wollen. Ja,
ja, klar, ist eine Bewältigungsstrategie dann.
Also deswegen ist für mich das nachvollziehbar, dass du dich da rausgezogen hast aus der Sache, dass du dir das Wein abgewöhnt hast. Oder was eigentlich schade ist, weil das Wein gehört ja auch zum Leben dazu und zu unserer natürlichen Verarbeitung von Emotionen.
Ja, genau. Ja.
Gab es da noch andere Dinge, die dir einfach total, also ich finde, so von außen betrachtet als Zuhörer, und ich kenne wenig halt von dieser Gemeinde oder höre dir jetzt aufmerksam zu, und das ist ja schon eigentlich sehr brutal, würde ich sagen. Das macht man nicht mit Kindern in einer Erziehungsweise. Weißt du eigentlich, was mir vorhin auch im Kopf die Frage war, hast du Kontakt zu dieser Gemeinde und zu Teilnehmern dieser Gemeinde momentan? Also ist das aktuell solche Erziehungsmethode oder dieser Stuhlkreis? Gibt es das noch? Weißt du da was?
Also ich habe mit einem Pfarrer von dieser Gemeinde, mit dem jetzigen Jugendpfarrer, hatte ich ein paar Mal Kontakt, und der hat mir versichert, dass es heute nicht mehr so ist. Er wusste aber, dass früher, das war ja vor 20 Jahren oder noch länger, dass das schon sehr streng war. Also es ist bekannt, dass, ja, dass diese eine Gemeinde, wo ich wohne, dass die ein bisschen strenger ist, aber es wird halt nichts gemacht. Ob das heute noch ist, weiß ich nicht. Ich habe schon noch Kontakt zu gewissen Mitgliedern. Die Frau von meinem Vater zum Beispiel, die ist dort glücklich. Die lebt in dieser Gemeinde, und für sie gibt es nichts anderes.
Ja, das ist ja dieser Gedanke, den ich habe. Jeder kann ja als erwachsener Mensch sich wo reinbegeben. Aus irgendeinem Grund hat ja auch eine...
Ja, es ist dann deine Entscheidung.
Genau, eine Entscheidungsfreiheit, aber... Wir Kinder waren in unserer Kindheit dem Ganzen so ausgesetzt und müssen mit den Folgeschäden davon leben. Und das ist halt, wo ich das Problem sehe oder wo ich sage, das darf einfach gar nicht mehr sein.
Ja, das ist nicht ohne. Das ist so.
Ja, wir sind einfach sehr weit in unserem, in unserer Gesellschaft, dass wir Dinge anders sehen und verändern. Und ich finde, da gehört auch mittlerweile eine Veränderung für die Begebenheiten. Ja. Gab es noch andere Dinge, die dir in dieser Gemeinde oder in dem Rahmen, in dem du dich bewegen musstest, sehr wehgetan haben? Konntest du Kontakt zu Andersgläubigen oder Menschen haben? Bei uns war das ja in der Kindheit so, wir haben uns als Zeugen Jehovas immer sehr abgeschotten von der Außenwelt. Ist das bei dir auch so gewesen?
Also ich muss sagen, als ich dort reinging und noch nicht zur Schule ging, war es okay, weil ich kannte ja nichts anderes. Als dann die Schulzeit begann, war es sehr schwierig, weil da wurde ich in diese Welt hineingeworfen, wo ja eigentlich böse ist. Und ich musste so in zwei Welten funktionieren. Du hast da die Schule mit den Kindern, die fluchen, da hat's Jungs, da werden Sachen gemacht, die bei mir ja verboten sind. Dann bist du auch Außenseiter logischerweise, weil du sprichst anders, du bist anders angezogen, du bist einfach komplett anders wie alle anderen. Und dann kommst du nach Hause, musst da dich wieder umstellen für die Gemeinde. Es war schon schwierig. Und auch mit der Sexualität zum Beispiel als Mädchen. Es wird dir ja von Anfang an gesagt, du kommst als Sünderin zur Welt. Das wird dir als kleines Mädchen schon gesagt. Und deine Aufgabe ist es, im Leben in den Himmel zu kommen, quasi. Mhm. Und das kannst du nur, indem du halt enthaltsam bist. Sexualität ist des Teufels, darfst du nicht. wenn dann nur zum Kinderkriegen, und das musst du auch, du musst Kinder kriegen, das ist deine Aufgabe. Mhm. Ja, da hat es schon verschiedene Sachen gegeben, gerade die Menstruation zum Beispiel, dass man sich mit dem Körper so nicht verbunden fühlt und überhaupt nicht weiß, was kommt jetzt da, was passiert mit mir. Ja, da gab es schon einige traumatische Erlebnisse auch.
Das ist auch so ein Teil bei mir mit der Pubertät, was ich ja mal in einer Folge erwähnt hatte, dass ich diese Pubertät eigentlich gar nicht so leben konnte, wie sie vom natürlichen Prozess einfach
war. Nein, das geht nicht. Ja, und da ist so viel Schuldgefühl dabei und Scham, und es ist eigentlich schrecklich, wie das da so handhabt wird.
Hat man von außen, weil du gerade gesagt hast, man, ich glaube, das ihr wart anders gekleidet, also konnte man von außen das erkennen?
Ja, halt nicht so schick, halt nicht, ja, also nicht wie, ich musste jetzt keine Röcke tragen oder so, aber wir haben halt keinen Wert auf Markenklamotten oder sowas gelegt, und ich war halt immer so nicht so in, sagt man. Genau.
Ja, das kenne ich auch. Ja. Um sich halt auch von, in Anführungsstrichen, der Welt ja, zu distanzieren.
Genau. Ja.
Und dass man da von außen eine klare Abgrenzung auch gesehen hat.
Ja, und es darf ja kein Wert aufs Äußere gelegt werden. Also Schminken war verboten, weiß ich was für Haare waren verboten. Also es war ja alles verboten, was irgendwie einen hübscher macht oder dir das Gefühl gibt, wer zu sein.
Ja, eine Auffälligkeit nach außen.
Ja.
Oder wahrscheinlich dann auch so ein Teil der Gesellschaft. Und dann ist es ja auch ja gleichgestellt mit, wir distanzieren uns von den anderen. Ne?
Ja, und das Ziel ist immer so ein bisschen das Untergehen in der Menge. Weil wenn du gesehen wirst, bist du ja auffällig. Dann bist du laut oder irgendwie sowas. Und das wollen sie ja nicht. Also ich habe mich immer so ein bisschen am Rande bewegt, und das war mir immer recht, wenn ich nicht gesehen wurde.
Was einem Kind natürlich auch so ein bisschen das Selbstwertgefühl und die eigene Wertigkeit leben lässt, ne?
Ja, das hat man gar nicht in einer solchen Gemeinde. Das kennt man gar nicht, weil das gar nicht wichtig ist, das Ich.
Ja.
Es geht nur um das Wir oder das Ihn, ja, den Gott oder was, ja.
Gab es bei euch das Missionieren auch, wie bei den Zeugen Jehovas es gibt?
Also ich persönlich nicht, aber ich weiß, dass sie Deutschkurse für Ausländer anbieten zum Beispiel. Es gibt Männerkreise, die hat mein Vater mal geführt für alkoholabhängige Männer, oder Frauengruppen. Ja, das gibt's schon, aber wir Kinder mussten da jetzt nicht von Tür zu Tür oder so, das nicht.
Also sprich, weil du mit dieser Aufzählung auf meine Frage antwortest, dass dort in diesen Gruppen Wert darauf gelegt worden ist,
Ja, klar, bekommen. Da wird dann von Jesus erzählt und von der Bibel, und ja, da versuchen sie dann schon, die Mitglieder zu fangen, zu, sag mal.
Anstatt jetzt einfach nur eine Schulter zu bieten,
genau,
und eine Plattform,
ja,
dass die Person, der es jetzt gerade nicht gut geht, einfach mal reden kann, und das hilft ja eigentlich einem auch, ne? Und da ist einfach nur jemand, der zuhört, und das war's dann auch, ja.
Ja.
Sondern wirklich dann mit dem Fokus von der Lehre zu berichten.
Ja, genau. Und das habe ich am Anfang ja auch versucht in der Schule, wenn jemand geflucht hat oder so, dann ging ich hin und habe versucht, hey, das tut man nicht, das hat Gott nicht gerne. Und ich habe am Anfang versucht, die Menschen oder die Kinder ein bisschen zu bekehren. Aber was ich da gemerkt habe, ich leide noch mehr in der Schule, wenn ich das mache, habe ich das natürlich dann sein gelassen.
Weil du das Gefühl hattest, du sollst das auch so tun, oder hat in dir irgendwas gesprochen, dass du dem Kind oder dem Klassenkameraden, Kameradin da irgendwie was Gutes tun willst? Oder war das schon der Ansatz von zu Hause aus, ja, dass du das tun solltest in diesen Fällen?
Nein, das war eher das Kind zu beschützen von der Hölle. Also ich hatte immer sehr mit der Hölle zu tun. Ich wollte die retten quasi. Mhm. Ja, aber das hat nichts mit einem tollen Glauben zu tun, sondern eher aus Angst, und ich mag die doch irgendwie und die sollen nicht leiden, so, ja.
Also es war kein Hintergrund, bei den Zeugen Jehovas ist ja einfach der Impuls immer oder der Fokus darauf gesetzt, anderen die Bibel näher zu bringen, mit dem Ziel, ein Heimbibelstudium anzufangen und Menschen zu retten.
Nee, das war es bei mir nicht. Aber ich weiß, dass die Krishona, es gibt einen Kurs für ganz Neue, die jetzt neu in die Kirche oder in diese Gemeinde kommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie dieser Kurs heißt. Da lernt man, was die Regeln sind, welche irgendwie Grundwerte die Gemeinde hat und so. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Kurs heißt. Und den bieten sie auch an auf der Straße zum Teil. Oder früher zumindest. Ja.
Nochmal so zurück zu den Rahmenbedingungen, in Anführungsstrichen. Wie würdest du, also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, so eine Woche war so und so getaktet. Und wenn ich das dann so erzähle, ist von außen betrachtet auf jeden Fall, dass der Zuhörer sagen würde, oh mein Gott, dort ist ja echt wenig Freiheiten für dich als Mensch, als ich, als Seele, als Kind. Gab es das bei dir auch, dass da wirklich so ein Rahmen war, in dem du dich bewegen durftest und alles andere drumherum war satanisch, böse, nicht gewollt?
Ja, klar. Also ich musste viel, viel am Morgen beten, beim Essen beten, am Abend beten. Also es gab da ganz strikte, ja, wie sagt man so Gebetsabfolgen, die man beachten musste. Man musste genau die Knie zusammen haben, wenn da ja irgendwas nicht stimmte, dann ja, das sieht Gott nicht gerne.
Weil du eine Frau warst oder wegen der
allgemein.
Die Männer mussten das auch?
Allgemein, ja. Also mein Vater stand morgens, muss ich überlegen, glaube ich, 2 Stunden vorher auf, um zu beten und zu singen. Und also der hat stundenlang Bibel gelesen und getan. Ja,
wie so ein Morgenritual, oder?
Wahnsinn, ja, genau.
Die Position mit den Knien finde ich jetzt total interessant.
Ja, oder du musst immer vor das Bett musste ich knien, das weiß ich noch, und die Hände mussten, also die Unterarme, die mussten auf dem Bett liegen und die Hände genau gefaltet und den Kopf nach unten. Also es waren so genaue Abfolgen halt, ja, irgendwie diese Demut zu zeigen.
Jetzt muss ich gerade mal überlegen, man kennt das ja so aus, also ich persönlich aus Film, und ich habe mit der Kirche wirklich wenig zu tun, aber hat man ja so aus Heimatfilm manchmal dieses Bild, ne, dass man vor dem Bett kniet. Jetzt muss ich leider auch passen und weiß gar nicht, ob das in der katholischen oder evangelischen Kirche so gehandhabt wird, ob das da auch so eine...
Bei den Katholiken, glaube ich, die müssen ja auch während der Messe immer wieder hinknien und aufstehen und ja. Wenn ich das recht im Kopf habe.
Fandst du das doof als Kind?
Ja, klar. Ich habe nie gern gebetet, weil man musste immer für seine Sünden sich entschuldigen. Und ja, dann hat man sich halt irgendwas ausgedacht, damit man sich für irgendwas entschuldigen kann. Und immer diese Schuldfrage, das fand ich als Kind halt sehr schlimm. Und das macht einem auch so, ja, du hast irgendwann das Gefühl, du bist einfach blöd, du kannst nichts und du bist eh schuld. Also du hast gar keinen Selbstwert. Mhm. Ja.
Spannend. Also ich habe so echt gerade das Gefühl, dass Religion nichts wenig Positives hat.
Ja, aber das müssen sie ja, sonst können sie die Mitglieder ja nicht halten. Also du darfst ja gar nicht selbstbewusst werden, sonst fängst du an zu hinterfragen. Also ich habe dann so mit der Zeit schon entdeckt für mich, warum sie das tun. Weil ich wurde ja auch älter, ich wurde aufmüpfig, und je mehr ich dich aufgemüpft habe, umso strenger wurden die Strafen. Also ich habe dann schon gemerkt, die wollen gar nicht, dass ich selber denke oder was hinterfrage.
Gab es da für euch auch so Ausschlüsse oder, weil jetzt von Strafen redest, ich meine bei den Zeugen, ist ja jetzt wirklich nur, dass du entweder öffentlich zurechtgewiesen wirst, oder dir werden dann auch diverse Ämter erstmal entzogen. Das ist aber noch vor dem Ausschluss. Oder du wirst dann halt ausgeschlossen. So, das ist so das Einzige und verbunden damit halt, dass du mit niemandem reden kannst, was ja auch schon eine furchtbare oder darfst,
bei euch
furchtbare
ist
Sprache
schön.
Ist. Ja. Aber du, weil du jetzt gerade Strafen erwähnst, da habe ich, ja, gibt es da noch mehr Strafen? Oder?
Ja, ich habe nur noch eine im Kopf. Da musste ich vor die Tür und da wurde so ein irgend so was unter die Tür durchgeschoben, da musste ich draufstehen und dann wurde die Tür geschlossen, so als Symbol, die Tür zu Gott ist jetzt zu, weil die Nadja hat irgendwas gemacht, was sie nicht sollte, aber die Verbindung unter der Tür ist ja noch da, aber Gott will sie jetzt nicht. Also es waren so, wie sagt man dem, so, so ein bisschen Ausschlussstrafen. Aber es wurde nicht umgesetzt, indem ich jetzt aus der Kirche irgendwie verbannt wurde. Oder ich meine, ich wäre froh gewesen, hätte ich nicht hingemusst. Aber nee, das wurde einfach immer nur so ein bisschen angedroht. Und mit der Hölle halt, dass du ja, wenn du stirbst, dann halt nicht in den Himmel kommst und deine Eltern schon. Ja. Aber so Ausschluss, das kenne ich nicht. Das finde ich bei euch ganz brutal, weil so kannst du die Menschen natürlich extrem halten.
Ja, also das heißt, wenn du jetzt schwerwiegende Fehler gemacht hättest, war das so das Schlimmste neben der mentalen Terror, dass du in die Hölle kommen würdest, war dieses vor die Tür stellen, ich betitel es jetzt mal als das Schlimmste.
Also den Stuhlkreis fand ich persönlich am schlimmsten, weil das war so eine Demütigung vor allen und dann das Weinen und dieses Brechen, das finde ich halt ganz schlimm.
Ja.
Es gab halt dann auch Situationen, wo der Pfarrer zu dir kam, der Höchste, und dich auf die Seite genommen hat und gefragt hat, warum du das schwarze Schaf der Gemeinde bist und dass ich schuld wäre, wenn die ganze Gemeinde in Verruf kommt, wenn ich das und das mache. Also ja, solche Strafen halt. Was halt dann auch wieder mit dem Teufel, ja, der Teufel redet durch dich und ja, du doch halt dann wieder das Gefühl hast, du bist irgendwie falsch.
Gab es diesen Stuhlkreis für Erwachsene dann auch oder gab es das nur für Kinder?
Das weiß ich nicht. Das kenne ich jetzt nur von meiner Gruppe.
Dann.
Aber ich kenne noch ein, zwei andere aus der Grishona, wo das Gleiche passiert ist. Also nicht von meiner Gemeinde, von anderen
Kindern Gemeinden. Dann.
Ja.
Ja.
Aber die reden leider nicht öffentlich.
Ja.
Weil es heißt immer, ich sei die Einzige, ja. Auch da gibt es noch mehr.
Nochmal zurück zu dem, zu der Woche, wie deine Woche so aussah, weil wir sind ja jetzt nicht weit gekommen, wir sind fast ja beim Gebet stehen geblieben. Gab es da noch andere Dinge für dich als Kind, die du absolvieren musstest?
Ja, am Donnerstag, da war so eine Gebetsgruppe, aber ich weiß nicht mehr, ob das jeden Donnerstag war oder alle zwei Wochen. Da musste ich immer hin als Kind, ich war das einzige Kind, das war immer bei jemandem zu Hause in der Stube, das war immer bei jemand anderem und das war immer so stinklangweilig. Da wurde irgendwie 2 Stunden aus der Bibel gelesen und das Wort erklärt und ich musste da immer still sitzen und einfach ja zuhören und am besten verstehen, was die Erwachsenen damit meinen, was sie da reden, ja. Aber sonst.
Es war ein reinstes Hieroglyphengerede.
Ja, furchtbar. Ich verstehe es heute noch nicht. Genau. Aber sonst hatten wir nur den Sonntag und eben den Samstag in der Jungschar. So feste Termine. Und sonst halt einfach die Regeln zu Hause.
Ja. Durftest du denn für dich einen Beruf wählen, der dich glücklich gemacht hätte oder nach deiner inneren Stimme folgend? Ja, dem und dem Beruf widmen, oder?
Ja, das Problem war, es wurde nie so groß Wert gelegt und durch dass ich so kein Selbstbild hatte und keinen Selbstwert, hatte ich die unterste Schule. Ich habe mir nie was zugetraut. Und als Mädchen in der untersten Stufe kannst du nur 3 Berufe wählen mit dieser Ausbildung. Das wäre Coiffeuse, oder wie sagt man dem auf Hochdeutsch? Friseurin.
Ja. Wie hast du es genannt?
Ja, das ist ein Schweizer Ausdruck. Gerne. Das ist die Coiffeuse bei uns. Und dann gibt es die Bürolehre, das ist ein bisschen weiter unten als die KV-Lehre und der Verkauf.
Weil du eine Frau bist.
Und ich habe mich dann, ich habe mich dann für den Modeverkauf entschieden. Ich und Modeverkauf, das war komplett falsch. Einfach, dass ich was habe, habe ich irgendwas genommen und ich mit meinen 16 Jahren. Ich habe mich noch nie irgendwie geschminkt oder auf Mode Wert gelegt, kam da in ein exklusives, teures Geschäft und musste da ja die Lehre absolvieren. Ja, das war nicht lustig, aber ich habe es dann doch durchgezogen.
Schade, ne? Weil das so ein herabwürdiges.
Ja, ich hätte gerne andere Sachen gemacht.
Ja. Ich meine, das gab es ja bei Zeugen Jehovas in meiner Jugend dann auch nicht, weil ja, es war immer alles so ausgerichtet auf mehr Zeit oder Zeit für die Lehre zu haben, für die Gemeinschaft zu haben, für den Haus-zu-Haus-Dienst zu haben, und ein weltlicher Erfolg ist nicht gesehen, weil ja. es einfach ja christlich nicht und nicht wichtig ist, genau, in der Endzeit, in der wir leben. So wurde es ja immer geredet. Und natürlich ist dann eine verschenkte Jugend, in dass man kann natürlich heute noch das Abitur nachmachen oder sowas, ja, aber
ja, es ist halt alles mühsam.
Ja, ja. Gibt es deiner Meinung nach, ich meine, wir reden jetzt von einer Zeit, die, glaube ich, 30 Jahre zurückliegt. Vielleicht haben sich da Dinge geändert. Ich weiß zum Beispiel auch, dass bei den Zeugen Jehovas dieses eine Lied, was ich in der einen Folge erwähne, was zur Zucht, mit der Rute animiert und auffordert, dass dieses Lied, glaube ich, zumindest aus diesem Buch entfernt worden ist. Also sprich, es gibt bestimmt Änderungen. Aber gibt es oder gab es etwas, wo du sagst, das ist nicht kindgerecht?
Ja, ich weiß, dass die Krishona früher mal mit einem Buch erzogen hat, wo genau solche Sachen drin gestanden haben. Dieses Buch kann man auch noch im Internet finden, aber sie distanzieren sich heute davon. Also da stehen Sachen drin, ich müsste es mal nachschauen, genau wie der Wortlaut heißt, aber eben, du musst das Kind züchtigen, um das Böse auszutreiben, etc. Also es ist schon, ja, sehr brutal.
Aber du hast ja keine Schläge bekommen.
Nein, das habe ich nicht, ja.
Ich würde ja von meiner Seite aus behaupten, dass die Züchtigung mit Schläge eine Form ist, die die Zeugen Jehovas auch in der Vergangenheit gern gewählt haben. War das bei dir in der Kindheit so, dass die anderen, weißt du da irgendwas körperlich?
Habe ich jetzt so nicht mehr oder nicht gesehen, oder ich kann mich nicht erinnern. Das ist eben ein bisschen das Problem, das ich habe, dass ich bei mir fehlen ganze Jahre. Also ich kann mich da an ganz viele Sachen gar nicht erinnern.
In welchem Alter, wenn ich fragen
darf? Eigentlich die ganze Schulzeit. Es gibt Fächer, da kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich die hatte. Also ich bin auch ganz schlecht in Geografie zum Beispiel, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich hatte dies nie in meiner Schulzeit. Ich habe das irgendwie, keine Ahnung, verdrängt oder abgestellt.
Ja. Wer weiß, aus was für einem Grund. Ne?
Ja, genau.
Also ich habe auch interessanterweise eine Zeit, aber das war kurz nachdem ich diesen Fehltritt getan habe, wo ich für mich so das Gefühl habe, oh Gott, da habe ich echt eine Verdrängung oder nicht ein Blackout, aber da fehlt irgendwas. Und das war, wenn ich das so zurückeruiere, eine Zeit, die nicht schön war für mich.
Ja, klar, und die Seele, die, ja, die hilft sich einfach mit diesen dass sie einfach abstellt.
Ja.
Oder dass man irgendwie dissoziiert, oder wie sagt man dem? Ja.
Ja, verdrängt, ne? Also
genau.
Sich da rauszieht, ne? Wenn irgendwas unangenehm, wenn etwas nicht schön ist, dann schützt dich wahrscheinlich die Psyche, die Seele.
Psyche oder so, ja, genau. Ja.
Gibt es in deinem jetzigen, ich meine, du bist mit 16 bist du raus, du bist Ende 30, ich glaube 39.
Mhm, genau.
Hast du, wie war das nach, na, deine Mutter ist ja mit dir rausgegangen, was ja wirklich eine gute Kraft war, die neben dir stand. Hast du da jahrelang danach noch irgendwie gelitten? War das schlimm für dich? War das nach außen hin, weil du vielleicht ja an anderen Menschen erstmal den Kontakt suchen musstest, dir ein soziales Umfeld aufbauen musstest, aber wahrscheinlich nicht so, weil du von deiner Mutter ja guten Support hattest, oder?
Also ich finde immer, die Zeit danach war die schlimmste. Also ich wäre eigentlich lieber wieder zurückgegangen, weil du hast nichts mehr. Du hast keine Regeln mehr, du hast keinen Glauben mehr, du weißt gar nicht mehr, was ist richtig, was falsch, es sagt dir niemand, weil du hast diese Regeln halt nicht mehr, und du selber hast ja kein Ich aufgebaut, also weißt du selber ja gar nicht, was du bist, was du willst. Ja, das war eine sehr schlimme Zeit. Und immer so, ich habe dann so ein bisschen angefangen, Musik zu hören, habe ich mich gefragt, darf ich das, ist das jetzt teuflisch oder nicht? Also ich habe sehr viele Jahrzehnte noch jeden Abend irgendwie um Vergebung gebeten für gewisse Sachen, weil ich einfach nicht wusste, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Also es war eine schlimme Zeit. Aber es geht, glaube ich, jedem ein bisschen so, der aussteigt.
Ja, auf
weil einfach der Boden weggezogen wird. Ja,
auf jeden Fall.
Ja.
War das für deine Mutter, hast du da irgendwas mitbekommen, auch eine schwere Zeit?
Ja, doch, auch, weil sie wurde auf der Straße, oder wir wurden auf der Straße auch öfters angesprochen von den Mitgliedern, warum wir ausgestiegen sind und wir seien die Schande für die Gemeinde und weiß nicht was alles. Das war schon nicht schön.
Also dann doch schon eine öffentliche Betitelung?
Ja, und, ja, klar, auch irgendwie so Telefonanrufe, ja. Aber irgendwann hörte das dann auf.
Also Telefonanrufe, um euch wieder zurückzubekommen auch?
Nee, oder? Eher zum irgendwie beschimpfen, so, ja.
Gab es Versuche von der Gemeinde her, um euch wieder zurückzubekommen? Weil es war ja die Wahl deiner Mutter, dass ihr gegangen seid. Oder haben die da nichts versucht?
Ja, also wir waren dann halt sehr rabiat, die konnten gar nichts versuchen. Also ich habe dann die Wut halt schon an denen ein bisschen rausgelassen, habe gesagt, ich glaube jetzt an den Teufel oder keine Ahnung, was ich denen entgegengeschleudert habe. Also die haben es dann aufgegeben.
Gibt es etwas, wo du jetzt im Nachhinein, ich meine, du bist ja jetzt fast 20, 25 Jahre raus, sprich länger als dein Leben, wo du drin warst, aber ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, dass diese Kinderjahre so, so wichtig sind und so formend sind und was da passiert ist, ja, sehr prägend ist. Und das eigentlich das Leben bezeichnet nachher. Mhm. Gibt es für dich heute noch Sachen oder hast du auch eine Therapie mal gemacht oder war das ja irgendwie wichtig für dich, da eine gewisse Heilung zu bekommen? Gibt es Sachen, wo du sagst, das sind Folgeschäden?
Ja, ganz klar.
Dass du das so bezeichnen würdest? Ja.
Also ich bin heute noch in Therapie. Also immer wieder mit Unterbruch, mit verschiedenen Therapeutinnen, Therapeuten, aber doch, Folgeschäden kann man schon so sagen.
Ja, aus welchen Gründen, wenn ich fragen darf, musst du nicht beantworten?
Ja, das Ich fehlt halt. Diese Selbst, ja, das Selbstbild, das Selbstvertrauen, dann die Vaterfigur, die mir komplett gefehlt hat. Und diese Schuldzuweisungen immer, die habe ich halt so in mich aufgesaugt, die sind heute noch präsent, dass ich falsch bin, dass ich sündig bin. Das halt immer noch nach.
Wahrscheinlich auch, ja, aber also was ich so raushöre, ist ja, dass wirklich die Frauen, das weibliche Sein sehr extrem bei dir dann auch genommen worden ist, ne?
Ja, genau.
Du hast gerade gesagt, weil dir dein Vater fehlte, weil er so beschäftigt war in der Gemeinde oder mit dem Glauben oder?
Ja, ich sag so, irgendwann war ich eifersüchtig auf den großen Gott, weil mein Vater ihn so verehrt hat und über mich wusste er eigentlich nichts. Und ich habe mir immer so gewünscht, wieso kann er nicht von mir so begeistert sein wie von diesem großen Gott? Und er hat alles über ihn gelesen und gemacht und ich lief so nebenbei quasi, ja. Das hat wehgetan. Das tut heute noch weh, muss ich sagen.
Ja, verständlich, ja. Also mein Vater war auch immer sehr viel unterwegs für andere Brüder und Schwestern. Und obwohl er ja schon auch für seine, wir sagen immerhin vier Kinder, Familie auch da war, aber ich glaube, dass er sich selber da auch keinen Gefallen getan hat, weil er immer für andere auch gemacht hat, ne? Und für sich selber dann auch nicht. Und mein Vater ist ja auch reingeboren.
Okay. Ja. Ja, und das Kind brauchst du einfach eine Vaterfigur, das ist so wichtig. Und wenn der dann auf den, das klingt jetzt hart, was ich sage, wenn der auf den Knien rumrutscht die ganze Zeit und du so gar keinen Zugang hast, dann ist das, ja, dann wirst du eifersüchtig mit der Zeit. Ja.
Was hat dich bewogen, meine Anfrage eines Interviews zuzusagen?
Ich habe ein paar von deinen Folgen gehört und ich dachte, hey, du gehst wirklich gut darauf ein. Du bist auch eine, die selber ausgestiegen ist. Es ist nicht so einfach ein Reporter quasi, der für eine Zeitung irgendwie was braucht, sondern da geht's in die Tiefe. Und es ist mir wichtig, dass das Thema halt einfach in die Welt kommt, dass die Menschen da immer wie mehr ja darüber wissen, wie so kleine Kinder leiden in solchen Einrichtungen. Dass leider da ja nichts getan wird dagegen.
Ja, in solchen extremen Einrichtungen, die sehr einnehmend sind. Ja. Gibt es irgendwas, Nadja, was du gerne noch von dir aus erzählen würdest, weil ich es jetzt nicht gefragt habe. Gibt es irgendeinen Themenbereich, wo du sagst, da möchte ich gerne was von erzählen? Weil ich finde, das muss oder sollte erwähnt werden.
Ja, du hast mich noch gefragt, im Vornherein, was ich im Nachhinein so als nicht kindgerecht sehe. Und das ist einfach diese fehlende Kindheit. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber dass du nicht wachsen darfst in solchen Gemeinden. Dass dir das Ausprobieren wird dir verboten, das Austesten von irgendwelchen Grenzen wird dir von Anfang an schon untersagt. Mhm. Und das finde ich das Wichtigste bei den Kindern, dass sie das dürfen. Weil das fehlt als Erwachsene dann. Und das darfst du dann alles mühsam nachholen.
Ja, es ist halt so eine natürliche Entwicklung,
ja,
die als schädlich angesehen wird und die so einnehmend ist und die natürlich so viel zerstört. Also ich selber das ja am eigenen Leib weiß und auch von anderen Ehemaligen, egal wo sie jetzt herkommen, aus welcher Gruppe. Ja.
Ja, und ich möchte auch noch auf die Folgeschäden ein bisschen eingehen. Also die ganzen Störungen der Psyche, sag ich mal. Also ich habe das Gefühl, dass viele Aussteiger irgendwelche Therapien machen und da vielleicht, ja, sag jetzt mal, Depressionen auftreten oder sowas und auch die körperlichen Sachen. Also ich kenne viele, die haben Fibromyalgie, das wurde bei mir jetzt auch festgestellt.
Was ist das? Habe ich noch nicht gehört.
Dieses Weichteilrheuma, was von der Psyche ausgelöst wird, sagt man so ein bisschen, wenn der Körper den Stress der Psyche quasi so ein bisschen übernimmt, dann hast du Schmerzen. Einfach so eine Schmerzstörung, kann man sagen. Ja, dass es einfach auch nicht ohne ist, das Ganze. Dass das schon nachwirkt und dann auch irgendwelche Folgen hat.
Ja, also natürlich, das ist ja das, was ich auch ganz, oder von dem ich ganz fest von überzeugt bin, dass wenn es der Seele, der Psyche nicht gut geht, dass das sich natürlich in Krankheiten äußert. Und das ist so schade, ja, dass so etwas passiert aufgrund solcher Begebenheiten in der Kindheit.
Ja, und es fehlt halt auch ein Ort, wo du dich wohlfühlst. Ich weiß nicht, ob du das hattest, irgendeine Großmutter oder so, wo du wirklich gesagt hast, hey, da fühle ich mich wohl. Das fehlt irgendwie, weil du bist in der Schule Außenseiter, du bist in der Gemeinde vielleicht Außenseiter, weil du vielleicht das nicht so glaubst, wie du solltest. Hm. Du hast so kein Zuhause, vom Gefühl her.
Ich war immer im Wald.
Echt?
Okay. Alleine. Ich habe mir einen Hund geschnappt von einer Freundin und bin dann ja, in den Wald gegangen, weil ich so dachte, hier bin ich allein für mich.
Ja.
Und war dann mit meinen Tagträumen auch, also ganz viel unterwegs. Und da war ich dann für mich glücklich, klar. Ja, ich glaube, Kinder.
Also das heißt, du hast dir auch mit der Zeit dann so Tagträumereien angewöhnt?
Ja, also wie gesagt,
das ist doch wirklich interessant.
Ich bin in den Wald geflüchtet. Also ja, habe da gemerkt, draußen, ich wollte immer irgendwo draußen unterwegs sein, auch also alleine.
Ja.
Auch wenn meine Mutter dann oft mich als Straßenkind bezeichnet hat, was dann auch nicht gerade produktiv war. Aber da war ich für mich und da ging es mir gut. Ja.
Ja, und ich habe mir dann eine Familie im Kopf zusammengebastelt. Ich war ein riesen Kelly-Family-Fan. Und das war meine Familie, da konnte ich stundenlang träumen von denen und ich war da Mitglied und ich war irgendeine Schwester von denen und ja, habe mir so meine Familie gebaut. Quasi.
Eine Flucht, ja. Klar, wenn es außen so unruhig und verstörend ist für einen, dann rennt man woanders hin. Das ist schon, ja, klar. Genau. Nadja, ja, vielen Dank, dass du so offen warst und von deiner Kindheit erzählt hast, was nicht wirklich immer auch angenehm ist und leicht ist und ich kenne das selber, dann kommt irgendwas hoch und dann ist man wieder so zurückversetzt in eine Zeit, die man ja eigentlich vergessen will. Aber die ist ein Teil meines Lebens, des Lebens. Und der wird, davon bin ich ganz fest überzeugt, einfach auch immer ein Teil sein.
Ja, das ist so.
Und du
kann man nur annehmen lernen.
Ja.
Ist so, ja.
Und ich fühle dich sehr klar und natürlich hilft es auch, mit jemandem das therapeutisch zu bearbeiten, was ich auch viel gemacht habe.
Ja, das möchte ich vielleicht noch erwähnen, dass ich allen Aussteigern wirklich eine Therapie rate. Ich weiß, dass in vielen Sekten oder solchen Gemeinden, dass da irgendwie gesagt wird, ja, Therapie ist des Teufels und so, aber es hilft wirklich, so nach dem Ausstieg das mal ein bisschen anzuschauen, ja, mit jemandem, der das kennt und der sich da auskennt. Ja, das betone ich auch immer.
Weißt du, wie die Situation in der Schweiz ist? Gibt es da viele oder, also in Deutschland ist es ja schon so eine Fachmangel, ein Fachmangel in der Richtung, dass es Therapeuten gibt, die sich mit Sekten, ähnlichen Gruppen oder solchen Gruppen oder konfliktträchtigen Gruppen nicht auskennen, weil es einfach noch nicht so in der psychologischen Ebene oder unter den Psychologen ja vertreten ist.
Also ich muss sagen, ich hatte noch nie jemanden, der sich mit Sekten auskennt, aber ich habe super Erfahrungen gemacht, weil ich finde, das hat nichts zu tun, ob da jemand sich auskennt oder nicht. Das sind ja Sachen, die andere Menschen auch haben, so dass ich, ja, das fehlt, das kann auch ein Vater sein, der das Kind schlägt und nicht sieht. Das muss ja nicht eine Sekte sein. Also ich finde, das hat nichts groß zu tun damit, dass, ja, ob da jemand sich auskennt. Das ist meine Meinung. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, da muss jemand sein, der sich auskennt. Aber ich habe da wirklich andere Erfahrungen.
Ist gut, dass du das sagst, obwohl ich auch eher die andere Seite vertrete. Aus dem Grund heraus, weil ich damals nach meinem Schauspielstudium diese Psychoanalyse gemacht hatte und vor kurzem dann nochmal mit einer Psychologin gearbeitet habe, die oder mit einer Therapeutin gearbeitet habe, die mit Sekten sich sehr gut auskennt, weil sie selber auch Erfahrung gemacht hat damit. Und das hat mir dann nochmal ein bisschen was gegeben. Also ist trotzdem aber gut, dass du es so erwähnst, weil der eine kann trotzdem total hilfreich sein, auch wenn er das nicht hat. Also
ja, die Empathie finde ich halt wichtig, das Einfühlen können. Und das spielt dann ja in meinen Augen da keine Rolle, ob das jemand ist, der das auch kennt oder sich da ausgebildet hat, genau in diesem Bereich.
Ja.
Aber eben, das ist meine eigene Meinung dazu.
Die ja total, deswegen sage ich das auch, also gut, dass du sagst, ich habe wieder mehr Recht als du oder so, ja. Es ist immer nur eine Empfehlung.
Jetzt muss jeder für sich selber entscheiden, was er genau dann möchte.
Immer eine Empfehlung, die man ausspricht und
ja, und die Sympathie muss halt stimmen, also die Ebene, auf die man ja kommt mit dem Therapeuten oder Therapeutin. Ja.
Genau. Ja, Nadja, also vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte, dass du dich so geöffnet hast. Und
ich danke dir für die Einladung.
Gerne, gerne. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de.